Breaking News, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Trade Republic ist seit heute endlich steuereinfach in Österreich. Ihr seid hier die Ersten, die das hören und dann alle, die mit der Depoteröffnung auf genau diesen Tag gewartet haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, dein Depot zu eröffnen, denn jeder Neukunde ist automatisch steuereinfach. Und daher klickt auf den Link in der Podcast-Beschreibung, um direkt zur Depoteröffnung zu gelangen. Herzlichen Dank. Und damit herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über die Zinssenkung der EZB, die geplante Spar- und Investitionsunion der EU, die uns Sparern und Investoren Vorteile bringen soll, wie schlecht es den Österreichern aktuell in puncto Finanzen geht und über Trade Republic, die nach langer Zeit endlich steuereinfach in Österreich sind. Wir sprechen auch über Japan, denn mein lieber Kollege Markus war vor kurzem dort. Und es gibt auch wieder was aus der Community. Viel Spaß also beim Zuhören und heute habe ich, wie schon kurz erwähnt, einen anderen Gast bei mir, nämlich das dritte Gesicht vom Finanzverstehen, nämlich Markus. Grüß dich, Markus. Es ist ewig her.
Ja, lieber Philipp, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder mal in meinem eigenen Podcast dabei sein darf. Freut mich auch, mal ein bisschen Einblicke geben zu können von mir wieder mal nach langer Zeit. Und ja, wir werden dann jetzt sehen, wo uns die Reise hinführt. Du hast ja schon viel erzählt. Spannende Themen. Wir leben ja in turbulenten Zeiten. Also Fahrt wird uns jetzt nicht. Und ja, also auch allein die Zinssenkung letzte Woche, die jetzt wieder gekommen ist, allein der Vergleich mit Amerika, die News, dass der Trump den Powell beschimpft hat als Loser, weil er einfach gesagt hat, nein, ich senke die Zinsen nicht in Amerika von der Fed, ist ja schon sehr spannend und ist auch ein bisschen ein Gegenmodell. Wir kommen noch dazu, aber die EZB hat ja jetzt schon öfters den Zins gesenkt, also eigentlich ein gegenteiliges Modell.
Spannend, ja, da kommen wir auf jeden Fall dazu. Als erster, Markus, möchte ich aber was anderes wissen von dir, nämlich du warst vor kurzem in Japan. Was für eine Eindrücke hast du von dort mitgebracht und nach Österreich?
Ja, Philipp, das ist vollkommen richtig. Ich war tatsächlich 3 Wochen in Japan und ich finde ja, dass das Reisen an sich ja schon eine super Investition in sich selbst ist. Also wenn ich daran denke, was man da alles erlebt, man kann seinen Horizont erweitern, man sammelt Erfahrungen, man nimmt aber auch andere Blickwinkel ein tatsächlich. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, mal aus dieser Bubble auch rauszukommen. Also ich kann es jedem empfehlen, einfach nur zu machen, weil die Probleme da drüben, die es dort tatsächlich natürlich auch gibt, die nehmen wir jetzt nicht in dem Ausmaß wahr und das gilt auch umgekehrt. Also das, was bei uns heiß diskutiert wird, da erfährst du da drüben auch relativ wenig. Das heißt, die Welt ist schon ziemlich groß, aber auch eben auch sehr beeindruckend. Und ja, also für mich ist Reisen eine der schönsten Sachen. Wenn man sich das ermöglichen kann, dann sollte man das auch so gut als geht auch ausnutzen.
Und welche Probleme haben die dort, weil du es angesprochen hast?
Ja, Probleme, ich würde jetzt sagen, es gibt immer Positives und Negatives. Das hast du, das werden auch die Zuseher und Zuhörer haben. Du hast immer positive Eindrücke und auch einmal ein paar negative Eindrücke. Also wenn ich jetzt anfange mit den positiven Sachen, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so ein freundliches, zuvorkommendes, auch sauberes und sicheres Land gesehen. Ich habe doch schon ein paar Länder entdeckt. Und was da aber spannend zu sehen ist, ist, es funktioniert auch in einer Millionenstadt wie Tokio. Und da leben einfach mal 37 Millionen Menschen im Ballungsraum.
Also das bedeutet ja, so groß wie Wien, ne?
Ja, ein paar Leute mehr in Tokio tatsächlich, ja. Nein, es ist tatsächlich auch, ich habe noch...
Werbung. Valida Vorsorgemanagement ist das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA. Auf der Website der Valida findest du News, Fakten und spannende Beiträge rund um die Themen Abfertigung neu, Pensionskasse und Beratung für betriebliche Vorsorge. Die Valida ist gerne für dich da.
Ach, schau, das ist die größte Stadt der Welt, wenn man es jetzt aus dem Ballungsraum sieht. Noch muss man auch dazu sagen, ich habe das aus dem Statistischen Bundesamt rausgesucht. Es ist noch die größte, Neu-Delhi wird es bald überholen, aber gut, das ist jetzt auch, also das ist schon ein Wahnsinnsniveau, ja. Aber du weißt es ja selber, du warst auch letztes Jahr in Bali, Philipp. Es ist einfach auch eine andere Welt, aber es gibt auch zwischen Bali und Japan einfach noch Riesenunterschiede. Also mentalitätsmäßig ist es allein die Pünktlichkeit, die sie haben. Es funktioniert, es muss ein System dahinter sein, sonst könnte man nicht so viele Menschen jeden Tag auch in U-Bahnen transportieren. ich wurde nicht einmal angerempelt oder einmal gestoßen oder blöd angeredet oder sonst irgendwas, sondern dass die Höflichkeit und das System dahinter ist einfach sehr beeindruckend und das gesamte Konzept. Aber die Nachteile, du hast auch Nachteile, Stichwort Einsamkeit, Stichwort, ja, sie sind halt nun mal, die Japaner an sich sind eigentlich ein sehr höfliches Volk, aber auch sehr, sehr schüchtern und introvertiert und das spürst du dann halt auch. Das heißt, dort hast du nicht dieses Gesellige, nicht diese sozialen Interaktionen. Da merkst du halt dann doch auch, dass es hier riesige gesellschaftliche Probleme tatsächlich gibt, ja.
Und Japan ist ja doch sehr fortschrittlich, was man so in den Nachrichten sieht und was man so immer liest und hört. Und ist es jetzt wirklich so vor Ort oder ist es ganz anders?
Es ist ganz anders als bei uns tatsächlich. Es ist auch sehr fortschrittlich. Also wenn ich was vermisse, sind es zum Beispiel die Toiletten in Japan. Also unfassbare Hightech-Dinger. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Gibt es bei uns gar nicht oder ganz selten. Was aber sehr spannend ist, und das glaube ich, dass die noch nicht von in Japan waren, von den Zusehern her, ganz klarer Fall, das Bargeld zum Beispiel. Wusste ich schon vor meiner Reise, habe mich aber auch erkundigt, sie lieben das Bargeld. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Österreich. Glaubt man im ersten Moment nicht, dadurch, dass die auch sehr digitalisiert sind. Aber beim Bargeld ist es dann nochmal eine eigene Thematik. Ich glaube, da kommt auch ein bisschen die Kultur, die Tradition auch raus, die sie sehr pflegen. Und beim Bargeld, das kann ich nur jedem empfehlen, sollte jeder mithaben. Also mein Credo war, ich habe alles mit Karte bezahlt, aber wenn es nicht ging, dann mit Bargeld. Gerade wenn du essen gehst oder auch Sehenswürdigkeiten, gerade bei Tempeln zum Beispiel, ist Bargeld King. Und ja, glaubt man jetzt im ersten Moment nicht. Auch jedem, dem man es erzählt, sagt, was, echt, hätte ich mir nicht gedacht. Aber ist wenn man es weiß, ist es auch kein Problem.
Und das Thema Bargeld habe ich mit Matthias vor kurzem schon in einem Podcast besprochen. Dort in Österreich gibt es ja das ein oder andere Lokalrestaurant, meistens eher am Land draußen, wo dann Cash Only steht. Kann man sich das auch so vorstellen in Japan, dass da auf einmal dann ein Schild steht mit Cash Only oder ist das einfach bekannt, dass es dort eh üblich ist?
Es ist, glaube ich, schon bekannt. Ich kann aber auch gerne ein Beispiel bringen. Es gibt ein super Ramen-Lokal, um das abzuschließen, in Japan. Das heißt Ichiran, das kann man leicht googeln. Findet man, ist eine Ramen-Kette eigentlich in Japan. Sehr, sehr beliebt. Man steht immer ziemlich lang an. Kann es aber trotzdem empfehlen, weil es sehr leckeres Essen ist. Aber das läuft dort so ab. Du stehst an und wenn du es dann geschafft hast ins Lokal, hast du dort Automaten stehen. Da drückst du ganz einfach auf dein Essensgericht, was du haben möchtest, auf dein Trinken, was du haben möchtest. Und dann kommen unten so Bones raus, die du quasi dem Kellner gibst. Und dann bekommst du dein Essen auf deinem Tisch. So. Und bei diesen Automaten werden nur Yens genommen, also nur Bargeld. Da kannst du keine Karte hinhalten oder sonst was, sondern da musst du Bargeld einschieben. Jetzt stellst du dir vor, als Tourist kommst da ohne große Erfahrung, stehst da eine halbe Stunde, Stunde an und dann stehst du vor diesen Automaten und hast kein Bargeld mit. Wäre natürlich super blöd. Aber wie gesagt, das sind dann so Dinge, auf die sollte man sich einstellen und gefasst sein. Und das ist dann, gibt es auch Ähnlichkeit, ich würde sogar sagen, wenn es um das geht, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo in Österreich ein Automat mittlerweile, der jetzt kein Bargeld nehmen würde, da sind wir tatsächlich sogar ein bisschen weiter sogar, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Bali war das da ähnlich, weil es ist ja dann doch immer unterschiedlich. Also ich war in anderen asiatischen Ländern, da ist es wieder, also China zum Beispiel ist ein Land, da teilst du eigentlich nur noch mit der Karte, das ist wieder das komplette Gegenteil, also auch sehr spannend zu sehen, die Unterschiede zwischen den Ländern.
Also in Bali war es tatsächlich so, dass wir fast alles mit der Karten gezahlt haben. Also es hat mich sehr verwundert, dass das in Japan so anders ist. Aber um das zusammenzufassen, Japan ist grundsätzlich ein digitalisiertes Land, außer beim Zahlen. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert, oder würdest du sagen?
Absolut, absolut. Und die haben auch nicht die Inflationsprobleme, die wir jetzt da hatten in den vergangenen Jahren. Die haben immer sehr generell sehr zu kämpfen gehabt, eigentlich mit Deflation teilweise sogar. Also das merkst du dann aber auch, weil auch interessant, grundsätzlich meine persönliche Meinung war es in Japan günstiger, als es hier bei uns in Europa ist. Auch das Essen ist um einiges günstiger als bei uns, aber qualitativ sehr hochwertig.
Spannend, ja. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf unsere eigenen Thematiken, jetzt haben wir Japan sozusagen abgeschlossen. Was war diese Woche los? Die EZB hat wieder die Zinsen gesenkt, nämlich von 2,5 auf 2,25% beim Einlagenzins. Das heißt, den Zins, den du im Sparbuch bekommst oder bekommen könntest, weil das ist ja nicht, kommt nicht oft vor, dass man es wirklich bekommt. Also der Zins, der dich reicher machen soll, was er ja oft nicht tut. Und der Leitzins ist auch von 2,65 auf 2,4% gesenkt worden. Das ist wiederum für die Häuselbauer und Kreditnehmer spannend, denn dadurch werden die Kredite wieder billiger. Markus, tangiert dich das?
Natürlich tangiert mich, ne? Also das ist immer ganz wichtig, gerade wenn es ums Sparen geht, welchen Zins du bekommst, auch eben, wenn du einen Kredit hast, dass es wieder billiger wird. Also, dann haben die Häuselbauer haben ja auch die letzten Jahre durchaus leiden müssen. Vor allem, also, oder sagen wir einfach die, die variabel verzinst waren, das hat dann richtig weh dann.
Aber nicht nur die Häuselbauer, sondern auch ganz viele Immobilienfirmen, die eben, so wie du sagst, variabel verzinst haben. Das hat ziemlich viele eigentlich an den Rand des Abgrunds gebracht, aber einige sind auch draufgegangen und darum ist es dann also firmentechnisch. Ja, also es hat viele getroffen, ne? Und jetzt ist die sechste Zinssenkung in Folge. Insgesamt war es schon die siebte. Und ich habe jetzt sogar gelesen, dass diverse Prognosen sagen, auf verschiedenen Webseiten, dass wir heuer vielleicht noch dreimal Senkungen sehen werden und dass sogar der Zinssatz auf 1,5% fallen wird. Was sagst du denn da dazu? Glaubst du an das?
Das ist ein bisschen optimistisch gedacht aus meiner Sicht, vor allem wenn wir schon so viele Zinssenkungen hatten. Die waren zwar alle in einem sehr kleinen Bereich, meistens 25 Basispunkte oder sowas, was ja auch okay ist. Du kannst jetzt nicht die Zinsen raufknallen, wie sie es gemacht haben bei der EZB und auch bei der Fed, und dann sie wieder runterschießen. Nein, das wird halt alles mit Maß und Ziel gemacht. Aber ich glaube, die EZB ist da schon sehr, sehr vorsichtig bezüglich auch Inflation, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, weil sollte die Inflation jetzt auch durch die Zölle zum Beispiel oder wie auch immer in die Höhe schießen, dann hat das natürlich auch wieder einen negativen Effekt, wenn die Zinsen dann wieder weiter unten schon wären. Da hätte jetzt zum Beispiel die Fed einen viel höheren Hebel noch. Der hätte jetzt tatsächlich noch nicht viel gemacht oder gar nichts. Und dementsprechend haben die einen größeren Hebel oder Vehikel einfach in der Hand. Also ich sehe das immer ein bisschen so. Es war ja auch damals, wenn du dich zurückerinnern kannst, wie die angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen. Da war ja die EZB auch mal sehr vorsichtig. Die hat lange gebraucht, bis sie überhaupt einmal den ersten Zinssprung gemacht hat. Und wenn man das jetzt mit der Fed vergleicht, die haben da richtig Gas gegeben. Das heißt, nach oben geht es bei der Fed schneller als bei der EZB. Und wenn es mir dann um Zinssenkungen geht, da ist dann gefühlt die EZB einfach mehr da und sagt, hey, wir machen mal kleine Schritte nach unten. Hängt aber auch einfach damit zusammen, dass du USA als einen Staat hast, also einen großen, und in der EU schaut es schon ein bisschen anders aus, wenn du als Europäische Zentralbank viele verschiedene Staaten hast mit unterschiedlichen Wirtschaftslagen, unterschiedlichen Verschuldungsgraden, und das macht dann Riesenunterschiede.
Und du hast vorher schon angesprochen am Anfang, das mit Powell. Was hast du da rausgehört oder was war da das Thema? Weil das habe ich, glaube ich, nicht so stark mitbekommen.
Aber nur das Thema, dass es ja wieder eine Tagung gab, eine ganz normale, wie weiterverfahren wird mit dem Zins. Und der wird wieder nicht gesenkt. Also er bleibt auf demselben Niveau, wie es jetzt ist. Und eben mit der Begründung, dass die Inflation wieder steigen könnte durch die Zollthematik. Und da war halt der Donald Trump, wie wir ihn kennen, nicht amused und hat dann gleich mal den Chef der Fed, den Powell, gleich mal so direkt als Loser bezeichnet. Spannende Anekdote dazu ist aber, dass der Powell, 2018 von Donald Trump nominiert wurde als Fed-Chef. Also das ist schon ein spannender Ansatz, stellt sich jetzt quasi gegen ihn. Und wenn man sich das jetzt generell anschaut, ist er einer der wenigen, der jetzt hier ein bisschen Gegenwind im eigenen Land noch dem Donald Trump entgegenbringt. Und das bei einer so wichtigen, so einer mächtigen Institution wie die Fed, hat das schon Aussagekraft. Und jetzt müsste man sich überlegen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ob der Donald Trump da irgendwie auch eine Ermächtigung hätte, ihn zu entlassen, weil das habe ich auch schon gelesen, dass er ihm das androht. Nur der Donald Trump redet oder sagt halt auch relativ schnell etwas. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das dann auch möglich ist. Aber zeigt schon, dass die jetzt nicht mehr Freunde werden, glaube ich. Also, ja.
Und es wirkt auch bloß so, als würde er das vergessen haben, vielleicht der Trump, was ja schon öfter vorkommen ist. Also spannende Geschichte, was da in den USA abläuft. Und ja, wie wir vorher schon gesagt haben, für Sparer an sich nicht so gut, dass die Zinsen sinken. Für Häuselbauer vielleicht wieder gut. Oder vielleicht ist es jetzt wieder ein Vorbote für neue Hochs bei den Kreditabschlüssen für die Häuselbauer. Vielleicht sprießen jetzt wieder neue Häuser raus. Was uns aber gleich zum nächsten Thema bringt, nämlich 42% der Österreicher geben an, dass es ihnen finanziell schlechter als vor 5 Jahren geht. Markus, geht's dir aktuell schlechter finanziell als vor 5 Jahren oder nicht?
also schlechter geht's mir nicht als vor 5 Jahren. Nur was ich schon merke ist, die Inflation ist natürlich enorm nach oben gegangen. Also die Preissteigerungen in den letzten 5 Jahren zusammengerechnet waren massiv. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die Menschen in diesem Land. Und 42% ist eine hohe Anzahl. Und das bedeutet ja nichts anderes wie Wohlstandsverlust am Ende des Tages. Und das sind wir in Europa oder auch in Österreich nicht so gewohnt gewesen die letzten Jahrzehnte. Im Gegenteil, wir haben immer gute bis auch manchmal kleinere, aber in der Regel immer einen Wohlstandszuwachs gehabt. Und jetzt da erleben wir in den letzten Jahren durchaus Wohlstandsverlust durch mehrere Krisen, hat im Prinzip 2020 eben mit Corona angefangen. Und daraus resultiert noch die Inflation. Und ich am Ende überrascht es mich jetzt nicht unbedingt diese Zahl von 42%, weil man merkt schon, das tägliche Leben ist einfach um einiges teurer geworden. Das fängt schon bei den Lebensmitteln an, die ich einfach brauche. Da kann ich nicht sparen. Also ich kann schon auch sparen, aber es gibt gewisse Grundnahrungsmittel, die ich benötige. Und wenn ich da hergehe und sage, es ist 20, 30, 40 oder es hat sich vielleicht sogar verdoppelt, einzelne Sachen in den letzten 5 Jahren, dann muss ich hergehen und mir überlegen, wie kann ich das kompensieren oder kann ich darauf verzichten? Und wenn nicht, wo kann ich anders einsparen? Und das sind halt Riesenprobleme. Es geht jetzt nicht darum, ob ich den einen Urlaub machen kann oder nicht. Den muss ich halt dann einsparen. Aber es geht vor allem darum, ob ich mein Grundleben, sage ich mal, bestreiten kann. Und das ist jetzt nicht nur die Lebensmittel, das geht ja auch weiter zu zum Beispiel Energiekosten. Das war ja ein ganz großes Thema zum Beispiel. Und auch hier ist es halt so, ich kann halt nicht sagen, ich zahle kein Strom oder kein Gas oder sonst was. Und geht auch bei den Mieten so. Die werden in der Regel oder oftmals auch indexiert angepasst. Was soll ich denn machen dann dagegen? Ne? Es gab zwar im Verhältnis große Lohnabschlüsse auch, nur das war halt eine Spirale, die das Ganze nach oben getrieben hat. Und eins muss man schon dazu sagen, das bleibt das Niveau. Also das ändert sich nicht mehr. Wir werden auf diesem Preisniveau bleiben. Die Inflation hat sich natürlich eingebremst. Das heißt, wir steigen nicht mehr so hoch in der Teuerung. Aber wir sind einfach auf einem gewissen Grundniveau, auf einem sehr hohen angekommen. Und das wird einfach bleiben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, aber ich glaube, klar spürt man es im Alltag, man spürt es auch in der Gesellschaft. Aber verzichtest du dann oder wie sparst du, wie machst du das genau?
Also bevor ich jetzt das beantworte, möchte ich nur kurz erwähnen, das Thema Inflation, das ist ja für viele ab und zu mal missverstanden. Die glauben ja, wenn's die Inflation nicht mehr 5% ist, sondern 2%, dass etwas billiger wird, aber das stimmt ja nicht. Das wird nur einfach langsam mal teurer. Das ist oft eine Falschinfo vielleicht. Wo spare ich ein? Naja, ich würd sagen, nicht unbedingt bei alltäglichen Sachen, weil, so du sagst, dass die Grundnahrungsmittel, die haben ja doch, sind oft sehr teuer, aber dann kaufe ich halt vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, wenn kaufe ich ja Fleisch beim Fleischer, dass ich wirklich gute Ware habe, und esse halt dann weniger Fleisch sonst untertags, aber auch bei anderen Nahrungsmitteln, bei Kleidung und so weiter und bei Geschenken, da bin ich jetzt so weit, dass ich eher Goldmünzen oder sowas schenke, beziehungsweise irgendwas Sinnvolles schenke, damit es auch ja langfristig vielleicht mehr Sinn macht. Also ich schaue gerade, dass ich für den Neffen sozusagen dann eine Aktie schenke, weil Trade Republic ist jetzt ja steuereinfach. Somit ist das gleich um einiges leichter. Natürlich läuft das dann über Vater oder über die Mutter vom Kind, aber ich habe gesagt, schaut, macht ein Depot auf, weil ich würde gerne Aktien schenken zu den Geburtstagen, zu Weihnachten, was auch immer, weil das für mich am meisten Sinn macht, auch langfristig sehen. Und ja, also Einsparung bei gewissen Parts, aber nicht unbedingt überall. Weniger Urlaub, vielleicht einmal eher einen größeren Urlaub, aber das ist halt, so wie du sagst, Verzicht ist auf der einen Seite ab und zu notwendig, aber bei Mieten und anderen Sachen ist es halt fast nicht möglich.
Es ist sehr schwierig, bei gewissen Dingen zu sparen. Aber was du schon machen kannst, ist, weil ich den Strom oder das Gas angesprochen habe, du kannst vergleichen zumindest. Das habe ich auch erst vor kurzem gemacht. Was absolut Sinn macht, ist, man muss nicht schon, wenn es schon teuer ist, noch on top, ich sag mal Deppensteuer dazu, bezahlen. Sondern es gibt ganz einfach, man setzt sich 5 Minuten hin und vergleicht und sieht dann relativ schnell, ob man eigentlich einen fairen Preis hat oder ob man zu viel bezahlt. Und auch der Umstieg ist ja auch sehr einfach. Also wenn ich jetzt Gas, Strom ändern will zum Beispiel, dann kündigt ja der neue Anbieter in der Regel den alten Vertrag und dann steigst du ab einem Datum fix fließend quasi in den neuen Vertrag ein und zahlst einfach viel, viel weniger. Und das hat schon riesen Sparpotenzial. Da spart man sich gleich mal ein paar Hunderte von Euros im Jahr. Und wenn man dann schon eine prekäre finanzielle Situation hat, dann kann ich das nur ans Herz legen, das zu machen. Weil die Fixkosten nach unten zu treiben, ist nie ein Fehler. Und bleibt dann am Ende eben auch noch was für vielleicht einen Urlaub.
Und wenn halt möglich, weil bei mir zum Beispiel ist leider nicht möglich, dass ich vom Platz Hirsch von meinem Anbieter wegkomme, ist leider relativ schwierig, aber ist nun mal so. Und weil ich dich vorher gefragt habe, ob es dir finanziell schlechter geht, du eigentlich damit sozusagen mit Nein geantwortet hast, was ist der Grund? Weil wir investiert haben und investiert geblieben sind, somit sind wir eigentlich, obwohl die Inflation höher worden ist, obwohl die Ausgaben auch vielleicht höher worden sind, teurer, sind aber trotzdem im Gegenzug unsere Investments, unsere Anlagen, unser Vermögen gestiegen, weil, wenn du zurückerinnerst, die Kapitalmärkte sind weit höher gestiegen oder weit stärker gestiegen als die Inflation. Also am Ende des Tages sind wir vermögender geworden, kann man sagen. Somit ist es ja echt wichtig, dass man sich nicht alles am Sparbuch liegen lässt, weil da schlägt die Inflation natürlich extrem zu. Auch wenn du vielleicht 2% Zinsen kriegst, wenn die Inflation aber bei 3 oder 4% liegt, dann hast du erst wieder Minusgeschäft. Somit ist es einfach essentiell, dass man mit dem Investieren startet. Und
Du hast vollkommen recht. Also ich glaube, bis auf das Jahr 2022 waren alle anderen Jahre absolut über der Inflation von der Rendite her und hat einfach den Vermögensaufbau wieder gefördert. Und was man schon auch gemerkt hat, glaube ich, ist, in der Zeit, wo die Inflation sehr hoch war, haben viele, die ja auch Geld hatten, gemerkt, jetzt fließt mir das Geld wirklich, wirklich vom Sparbuch quasi weg. Es zerrinnt mir in der Hand quasi. Wenn du merkst, wie alles furchtbar teurer wird und dein Geld einfach nicht für dich arbeitet. Also es ist super relevant, in dem Bereich was zu machen. Und das hilft einfach im Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und hilft auch in diesen schlechten Zeiten, turbulenten Zeiten auch besser, um die Runden zu kommen. Oder um die Runden zu kommen nicht, sondern einfach entspannter zu schlafen, wenn man ein Depot auf der Seite hat, was weiterläuft.
Das ist so ziemlich, glaube ich, ein guter Schlusssatz, ja, da kann man auf jeden Fall sagen. Und was noch interessant ist, Aktionen ausnutzen, das sind so kann man sagen Spartipps, und gleich für einen längeren Zeitraum einkaufen. Weil laut dieser Studie, das war nämlich die IMAS-Studie, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube IMAS-Studie, für die wir es nachlesen möchten, die sagt auch, dass 60% der Menschen eben auf Aktionen und Vergünstigungen beim Einkaufen schauen. Und es gibt gewisse Apps, die man nutzen kann. Ich selbst nutze die Spar-App ganz gern, weil bei mir in der Nähe ist ein Spar. Und wenn ich dort einkaufen gehe, halte ich die App hin, das wird eingescannt. Ich bekomme da diese teilweise Bonus, dann gibt es da diese Rabattmarker und so weiter. Das ist alles auf der App. So habe ich letztes Jahr fast 200 Euro gespart und diese 200 Euro kann ich gleich wieder arbeiten lassen, indem ich es woanders hin investiere vielleicht oder damit mal schön essen gehe. Und so Apps gibt es aber fast von jedem Geschäft mittlerweile. Ich glaube, Lidl gibt's, Hofer gibt's und so weiter und so fort. Und was auch interessant ist, von Matthias draufgekommen, und zwar die Marktguru-App. Hier sind die Flugblätter drin, die ganzen Geschäfte enthalten und auch Cashback-Aktionen. Also für alle Sparfüchse unbedingt einmal ausprobieren, die Marktguru-App. Die ist, finde ich, ganz gut. Ich habe es ja zeitlang auch täglich verwendet. Jetzt bin ich wieder ein bisschen fauler geworden, aber ich gehe fast nur zum Spar, so reicht nur die Spar-App. Achtest du auch, lieber Markus, achtest du auch auf Rabatte und Vergünstigungen oder ist dir das relativ wurscht?
Nein, gar nicht. Also ich finde es auch, wenn man investieren will, braucht man ja auch ein Geld. So. Und wie kann ich investieren, indem ich spare? Also der Grundsatz ist schon einmal, dass ich sparen kann. Und gerade bei Lebensmitteln, also jetzt auch da hier keine unbezahlte Werbung machen, aber diese App da mit Too Good To Go, da macht man auch was Gutes. Man schützt quasi die Lebensmittel vor Mist, vor Müll, weil sie einfach nicht verkauft wurden und bekommt sie dann um einen wirklichen Schnapper. Ist eigentlich noch ein Top-Zustand ist, ob das jetzt Obst ist, ob das Gemüse, Brot, sonstige Dinge, bekommst du wirklich um einen Spottpreis im Verhältnis zu dem, was es dir eigentlich untertags kostet, wenn du es dir normal kaufen würdest. Das holst du dir nämlich immer eigentlich vor Ladenschluss ab. ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich sehe halt hier auch vor allem den Ansatz, weil es wird einfach so viel weggeworfen in der heutigen Zeit. Nicht nur Lebensmittel, wir leben sehr konsumgetrieben und da kann man auch noch nebenbei was Gutes machen. Also das hat riesen Vorteile. Und sonst auch, wie du gesagt hast, es gibt wirklich von jedem schon eine App, glaube ich, oder irgendwelche Rabattmackerl oder Treuebonus oder was weiß ich, wo du wirklich Geld sparen kannst und auch halbwegs günstig einkaufen kannst, weil einfach, sind wir uns ehrlich, wenn du jetzt ein paar Sachen in der Hand hast und du gehst aus dem Supermarkt raus, deine Arme sind nicht mal noch voll und du bist 40 Euro los wahrscheinlich, also je nachdem, was du kaufst, aber manchmal habe ich das Gefühl, im Warenkorb ist nicht viel drinnen und ein 40er, 50er ist schnell mal weg. Das heißt, wenn du hier nicht bewusst einkaufst, kann das richtig, richtig teuer werden und ist natürlich nicht gut für dein Börserl am Ende des Tages, ja.
Und nie hungrig einkaufen gehen, den Fehler habe ich leider immer wieder gemacht.
Ich glaube, das ist sogar ein Nummer-1-Argument, ehrlich gesagt. Weil dieses hungrig ein, dann schaut einfach alles sehr, sehr lecker aus und dann ist einem auch kurz mal das Geld egal gefühlt. Ja. Ja, also genau. Da stimme ich dir vollkommen zu, ja.
Und auf der einen Seite geht es uns Österreichern anscheinend beim alltäglichen Leben finanziell schlecht, also wenn man der Studie glaubt. Und auf der anderen Seite entgeht uns in Österreich, aber insbesondere den Pensionisten, jährlich Milliarden aufgrund von falscher Altersvorsorge. Denn wer Herr und Frau Österreich kennt, also wir wissen ja, wie wir sind, wir sind das Land der Sparbuchsparer, der Häuselbauer, wir sind eher ängstlich und konservative Charaktere und scheuen uns vom Kapitalmarkt. Und wir verlassen uns ja komplett auf das österreichische Pensionssystem. Und dabei entgeht uns oder den Pensionisten heute echt viel Geld, das dann im Alter fehlt, beziehungsweise in weiterer Folge fehlt. Und laut einem Artikel von der Presse ist es ersichtlich, dass die zweite Säule des Pensionssystems massiv vernachlässigt wird und wurde und dadurch vieles an Geld einfach versickert. Und dabei halt wäre ein Blick nach Skandinavien interessant, denn dort gibt es eigentlich gute Vorbilder. Und um das jetzt abzuschließen, wer mehr zur zweiten Säule des Pensionssystems erfahren möchte, und vielleicht ein weiteres Standbein fürs Alter aufbauen möchte, der sollte sich die Folge 118 anhören. Haben wir die RBI Valida zu Gast gehabt zum Thema betriebliche Vorsorge. Ganz ein wichtiges Thema eigentlich. Und unser Zugang ist ja die dritte Säule eigentlich meistens. Die private Vorsorge. Und hier gibt's auch zwei richtig gute News. Nämlich Trade Republic ist seit heute steuereinfach. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Und die zweite Sache, da ist der europäische Plan, oder es gibt einen neuen europäischen Plan zur Attraktivierung des Kapitalmarktes in der EU. CEU soll das heißen, also Spar- und Investitionsunion. Und mit was von den zwei super News fangen wir jetzt an, Markus?
Ich würde mal sagen, einmal mit den frischen News tatsächlich fangen wir mal kurz mit Trade Republic an, grundsätzlich, obwohl ich da noch das ein oder andere Wort auch zu den Pensionisten gern verlieren würde. Weil es ja doch auch eine große Zielgruppe ist und ein sehr, sehr heißes Thema. Aber starten wir mal mit Trade Republic, um das Ganze mal rund zu machen und das abzuschließen. Okay, wir haben es gehört, Trade Republic steuereinfach. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Im Endeffekt nichts anderes, wie dass der Broker für dich als Kunde die Steuer abführt. Ganz wichtig als erster mal gleich zu sagen, wenn du jetzt sagst, du möchtest dein Depot eröffnen oder so als Neukunde, du bist steuereinfach. Punkt. Für Bestandskunden schaut es ein bisschen anders aus. Bestandskunden sind natürlich auch ab jetzt steuereinfach. Nur, hier wird es für diejenigen, die jetzt schon ein Depot haben und dort investieren und steuerliche Abgaben haben, die wird es dann 2026 für das Jahr eben jetzt, 2025, nochmal einen Steuerreport geben für den 1.1.25 bis eben zu dem Tag, wo Trade Republic steuereinfach geworden ist. Das heißt, das ist dann so ein Mischverhältnis und ab 2027 sind dann die jetzigen Bestandskunden natürlich auch komplett steuereinfach.
Ja, ich wollte nur kurz ergänzen. Die Bestandskunden, die jetzt schon länger das Konto haben, die müssen eigentlich nicht allzu viel machen. Da gibt es dann eine Mail bzw. eine Benachrichtigung von Trade Republic. Dann gibt es so 2-3 Klicks auf die Art und dann ist man eigentlich steuereinfach. Überhaupt keine Hexerei. Also sie haben wirklich geschaut, dass es so einfach wie möglich ist. Wie du gesagt hast, für einen Neukunden ist es irrelevant, weil der ist sowieso ab dem Zeitpunkt, wo das Konto eröffnet, steuereinfach. Und jetzt gehe ich wieder dir über.
Nein, ich glaube, der wichtigste Punkt an der Tatsache ist, dass es einfach erfreulich ist, dass es einen weiteren österreichischen Broker, aber dass es in Österreich jetzt wieder einen Broker gibt, der einfach einen gewissen Punkt angegangen ist, der für die Österreicher relevant ist. Sehr relevant ist. Wir haben es in der Vergangenheit in der Community oft gehört, dass der große Wunsch da ist, dass andere Broker auch steuereinfach werden. Trade Republic hat sich damit angenommen. Fairerweise muss man dazu sagen, es hat sehr lange gedauert, aber ist okay, wir haben es jetzt, darüber sprechen wir nicht mehr. Und es ist einfach wieder was passiert für die österreichischen Anleger. Und das ist eben sehr positiv zu erwähnen. Und da möchte ich auch dazu sagen, es gibt jetzt aus der Sicht eigentlich schon jetzt keinen Grund mehr, nicht zu investieren. Das heißt, Leute, die uns jetzt zuhören und noch nicht investieren, aus der Perspektive, es gibt jetzt mehrere Broker, die steuereinfach sind. Trade Republic kam als weiterer jetzt hinzu. Und es gibt eine sehr breite Angebotspalette. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Jeder hat seine persönliche Strategie zu seinem Vermögensaufbau oder zu seiner Vorsorge. Aber für mich gibt es nur zwei relevante Punkte. Das eine ist, du musst dir ein Depot aufmachen, sonst kannst du nicht investieren. Und das zweite ist, du musst anfangen zu investieren. So. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und alle anderen weiteren Fakten, wir sind ja dann noch ins Detail gegangen, weil wir haben auch mit Trade Republic ein Video gedreht. Alle anderen weiteren Fakten gibt es in einem YouTube-Video, was wir auch hier unten verlinken werden. Und das können sich dann die Leute in Ruhe anschauen. Ich sage jetzt nur Stichwort Dividenden, Stichwort Verlustverrechnung. Das Payback zum Beispiel, wie schaut es da mit den Zinsen Safeback generell heißt aus?
Dort Safeback,
die man Safeback, entschuldige, natürlich, nicht Payback, Safeback. Danke, lieber Philipp. Und auch abschließend die Thematik, was gibt's noch für News bei Trade Republic? Das haben wir gleich ins Video mit reingenommen. Es gab auch es kommt ja auch ein Girokonto tatsächlich mit österreichischen IBAN. Das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Und hier gibt's auch Zinsen. Die Zinsen, die es jetzt gibt, von der Europäischen Zentralbank, die werden im Prinzip auch weitergegeben von Trade Republic und die gibt es dann. Das heißt auch eigentlich ein sehr solides Angebot, dementsprechend eine sehr erfreuliche Woche, würde ich sagen.
Absolut, und die mit dem Wort Girokonto jetzt vielleicht nicht so viel anfangen können, das Trade Republic-Konto kann man dann als Gehaltskonto auch nutzen. Das heißt, wenn du dein Gehalt drauf bekommst, vielleicht nicht gleich die Miete zahlst, bekommst du für diese ein, zwei Tage oder vielleicht eine Woche gleich Zinsen. Das ist natürlich auch nice, weil beim jetzigen Girokonto bekomme ich, glaube ich, 0,25 oder sowas. Also macht dann schon einen Unterschied, ob ich über 2% bekomme oder 0,2 aufs Jahr gesehen natürlich. Sind trotzdem ein paar Euro übers Jahr gesehen dann und das ist schon nicht schlecht. Und weil du gesagt hast, es gibt keine Ausrede mehr und das ist ja auch ein Ziel von Trade Republic, die Demokratisierung des Kapitalmarktes und das haben sie sich auf die Fahne geschrieben und das rückt jetzt ein Stück näher, weil die Ausrede mit, ich habe jetzt kein Geld mehr zum Investieren, die fällt jetzt weg, weil es gibt dort ja Sparpläne ab 1 Euro und das ist wohl wirklich, auch wenn 1 Euro vielleicht nicht viel bringt, aber zum Reinschnuppern, zum Starten ist es ganz wichtig und die Einstiegshürde ist einfach dadurch eigentlich nicht mehr vorhanden, deswegen ist es umso cooler, dass im österreichischen Markt sich endlich was tut, beim österreichischen Brokermarkt, dass, also, so wie du gesagt hast, zwar kein österreichischer, aber du weißt, am österreichischen Brokermarkt, dass da einfach ein neuer Wind reinkommt und vielleicht dann, dass die anderen Anbieter auch mitziehen, weil bei dem einen gibt es Dividendengebühren und höhere Ordergebühren, da gibt es keine Aktiensparpläne, da gibt es wieder Depotgebühren oder noch höhere Ordergebühren und das ist halt echt schade, weil eigentlich, ja, ist das für uns als Kunden eher schlecht. Und jetzt mit dem neuen Player, mit dem neuen Wind, ist es vielleicht an der Zeit, dass auch die anderen mitziehen und für uns als Kunden viel mehr Möglichkeiten sich auftun, um kostengünstig und einfach zu investieren. Und das Coole ist ja, wir müssen ja nicht nur einen Broker haben, wir können ja mehrere haben und die Vorteile von den jeweiligen einfach herausholen, so wie es für uns passt. Und ja, welche Depots hast du zum Beispiel gerade, Markus? Oder was wolltest du dazu sagen?
Ich wollte noch zu den Pensionen eingehen und zu dem europäischen.
Ja, dann hüpfen wir
noch mal kurz zurück. Ja, da waren wir bei dem einen Punkt erst. Was ich zu den Pensionen sagen möchte, jetzt genau das ist ja schon der springende Punkt. Wir haben tatsächlich Altersarmut in Österreich. Man redet immer, die Altersarmut kommt dann für uns junge Generationen auch. Nur der Punkt schaut anders aus im Endeffekt. Es gibt schon sehr, sehr viele Pensionisten in diesem Land, die wirklich nicht wissen, wie sie ihr Essen bezahlen sollen. Weil, warum ist das so? Es war Säule 1 immer sehr prägend. Wir hatten aber vor 10, 20, 30, 40 Jahren ganz andere Gehälter als heute. Es gab ganz andere Einkünfte als heute. Und diese Pensionsberechnung bezieht sich aber nun mal oftmals auf diese Zeiten. Und jetzt hast du aber vielleicht einen Job gehabt, wo du schon von Haus aus nicht viel verdient hast. Jetzt bekommst du dadurch, obwohl du 40 Jahre gearbeitet hast, keine Pension, mit der du deinen Lebensabend, ich sage jetzt nicht mal Gut, weil es von Gut sind viele weit entfernt, sondern einfach nur bestreiten kannst. Und das ist eigentlich sehr, sehr bedrückend aus meiner Sicht. Und es ist auch im Sinne des Staates, ist es seine Aufgabe, dass das eigentlich nicht sein darf. Und wenn wir uns eben nur auf Säule 1 verlassen, keine betriebliche Vorsorge haben, Säule 3 war, gebe ich noch zu, wahrscheinlich vor Jahrzehnten für viele überhaupt kein Thema. Es gab auch nicht diesen einfachen Zugang wie heute. Also das muss man auch schon ein bisschen abgrenzen. Nichtsdestotrotz, um das nochmal aufzugreifen, heutzutage ist es alles viel einfacher. Gerade die Jungen, Mittleren, aber auch Leute, die noch einige Jahre zur Pension haben. Man muss schauen, dass man vorsorgt. Weil wenn man das ganz groß runterbricht, rational, muss man doch ehrlicherweise sagen, was macht man in der Pension? Es ist der letzte Lebensabschnitt seines Lebens. Es ist der Part, wo man sein Leben genießen sollte, aus meiner Sicht entspannt und so wohlverdient, als es eben möglich ist. Und wenn ich dann mein ganzes Leben gearbeitet habe und dann keine Chance habe, irgendwie noch etwas zu genießen, sondern nur schauen muss, wie ich in den nächsten Tag reinkomme und überlebe, jetzt wirklich dramatisch gesagt, dann ist das nicht fair. Und da braucht es einfach ein Umdenken von denen, die das auch entscheiden können. Weil wie viele Artikel, die Presse, den du jetzt angesprochen hast auch vorher, wie viele Artikel haben wir denn über das schon gelesen? Wie oft hören wir denn, es braucht eine Stärkung der anderen Säulen, wir müssen was am Pensionssystem ändern, etc., etc. Am Ende ist es ein Thema, was vor sich hergeschoben wird. Das möchte eigentlich keiner, diese heiße Kartoffel möchte eigentlich keiner angreifen, weil eins darf man ja auch nicht vergessen, die es umsetzen könnten, die müssen ja gewählt werden. Und die Wählerschaft der Pensionisten ist die größte in diesem Land. Und logischerweise möchtest du jetzt nicht diese Wählerschaft verkraulen, wobei ich muss auch dazu sagen, es tut sich ja auch was Positives. Auch junge Leute, du merkst es, wir merken es gerade mit Finanzen verstehen. Gerade junge Leute wissen, okay, so wird es halt nicht weitergehen die nächsten 40, 50 Jahre. Ich muss da auch was machen. Das heißt, es wird ein Umdenken kommen, auch von politischer Seite wird das auch irgendeines sein. Eines Tages wird es mal kommen, auch wenn es wahrscheinlich noch dauern wird. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Und das zweite Thema anschließend gleich dazu ist es doch umso wichtiger, wenn man eigentlich eine europäische Lösung dazu findet. Weil was gibt es denn besser, wenn die europäische Lösung einheitlich funktioniert und ein starkes Europa daraus entsteht? Österreich würde davon profitieren, die einzelnen Menschen würden da von einem starken gemeinsamen, ich sage jetzt mal gemeinsamen Kapitalmarkt, damit meine ich, dass es einheitliche Regeln gibt, die umgesetzt werden, die aber so kapitalfreundlich gestaltet sind, dass sie nicht nur dem Staat immer nutzen, sondern vor allem auch den einzelnen Leuten nutzen. Und das wäre halt einfach aus meiner Sicht super wichtig. Also das fängt schon, also wenn ich jetzt nur an das Wort Quellensteuer, das werden jetzt vielleicht einige nicht kennen, will jetzt auch nicht zu weit ins Detail gehen, aber da gibt es so viel Verschiedenste, da kocht jedes Land so sein Süppchen und du als Anleger bleibst da immer irgendwie gefühlt über, musst dich für Kleinstsummen richtig biegen. Und das ist einfach super mühsam. Aber wie siehst du das, Philipp? Also ich meine, es ist ein langer Weg, glaube ich, aber es muss ein Drive reinkommen, es muss was entstehen, weil sonst gehen da eine Generation nach der anderen und für jede Generation, die neu kommt, wird es immer schlimmer, den Bach runter.
Und das ist genau das, wo ich dir voll und ganz zustimme, also in allen Bereichen, aber dass der Staat sich da einbringen muss im Sinne von den Rahmenbedingungen. Er muss das fair gestalten, dass es auch Sinn macht, ein Vermögen aufzubauen sozusagen. Und da ist auch das Thema 2, was man da noch ansprochen, das Erfreuliche, dass genau die EU sowas plant, nämlich eine Kapitalmarktoffensive. Und sie haben das jetzt genannt CEU, also Spar- und Investitionsunion. Und Ziel soll eben genau dabei sein, den Kapitalmarkt zu stärken. Ich würde auch hineinrechnen, dass vielleicht das Thema Quellensteuer dann vielleicht irgendwie einheitlicher geplant wäre. Was sie da auch noch wollen, ist Sparern eben Vorteile zu bieten und die Altersvorsorge sowie die Finanzbildung zu verbessern. Also genau das, was wir die ganze Zeit fordern, was wir die ganze Zeit machen, was einfach super ist und wichtig wäre. Und alles in allem eine super Sache und eigentlich zum perfekten Zeitpunkt, denn in der vorherigen Podcast-Folge haben wir über das Thema oder über den Aktienbarometer gesprochen und dies wird immer IR, also Industriellen Vereinigung und Wiener Börse und noch weiteren herausgeben. Und da hat es gezeigt, dass Österreich bereits 30% Investoren hat sozusagen. Und wenn jetzt die EU das auch noch fördert und anstatt zu bremsen und das auf EU-Ebene, so wie du es gesagt hast, dann wäre das natürlich ein super Signal für uns alle, für das Thema Kapitalmarkt generell. Und die vier Bereiche, die wären halt dann echt spannend, was da geplant wären. Natürlich gibt es noch keine extremen Ausgestaltungen, aber es sind auf jeden Fall die Bürger und die Sparvermögen die sollen eigentlich im Vordergrund stehen. Und für uns natürlich spannend sind eben die Ziele, denn sie wollen natürlich nicht irgendwas ersetzen, sondern Banken- und Kapitalmarktsysteme einfach besser nutzen, vernetzter nutzen, und eben die Ersparnisse, die aktuell in der EU bei 10 Billionen Euro liegen, also 10 Billionen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, also kann man sich 10 Milliarden schon fast nicht vorstellen, aber 10 Billionen ist nochmal um einiges mehr, das jetzt herumliegt, und sie wollen einfach, dass diese Ersparnisse effizienter genutzt werden. Vom Sparer zum aktiven Investor. Das ist so das Thema dahinter. Und also ich hoffe, das kommt wirklich so, wie sie es sagen. Sie wollen auch Spar- und Anlagekonten bieten, die eben Steuervorteile anbieten. Und wenn man das alles paneuropäisch macht, wäre das natürlich eine super Lösung, weil da wird viel Kapital reinfließen. Weil überlegen wir mal, Markus, wenn man rein von den 10 Billionen nur 10% investieren würde, Alter, das wäre für Europa ein richtiger Push.
Also das ist ja auch das, was viele nie sehen, dass das ja auch eine sehr starke wirtschaftliche Komponente hat für die Unternehmen, für die Länder, dass das einen Aufschwung gibt, wenn wir von solchen Summen reden, die sich auch keiner vorstellen kann. Wie du sagst, wenn dein Bruchteil investiert wird, schaut das schon ganz anders aus. Und wenn es gehortet wird, dann liegt es rum und es passiert nichts. Ne? Es wird laufend entwertet. Und es gibt aber auch hier irgendwie keine Impulse dann, sondern die Leute, es ist alles okay, so ein Sparnotgroschen zu haben etc., das ist auch wichtig, aber da sind wir ja schon weit drüber hinaus. Ne? Also Geld horten, das ist eine Mentalität, das jetzt nicht nur die Österreicher haben, sondern das ist in Europa teilweise auch eben in anderen Ländern sehr, sehr verbreitet. Besonders eben, wenn man sich dann die Altersstrukturen ansieht. Ja. Also ja, viel, viel Bedarf, ich sag mal so, du hast das schon gesagt, es steht viel, 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 viel Inhalt auf einem Papier, aber Papier ist ja geduldig und wir wissen in der Politik, dass da nicht gleich immer auch alles umgesetzt wird, wenn überhaupt. Also schauen wir mal in den kommenden Monaten und auch Jahren, was da passieren wird. Was natürlich positiv ist, wenn es auf EU-Ebene sich etwas ändert, dann hat auch Österreich hier Handlungsbedarf, um das umzusetzen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Impuls für uns als Österreicher sein kann, dass die Politik hier entscheidendes Umdenken, dass es hier einfach Anpassungen gibt, die das Ganze fördern.
Und allein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt, aber mir kommt vor, 10 bis 15 Milliarden Euro hat allein der österreichische Sparer in den letzten Jahren verloren, weil sie einfach die Zinsen nicht so bekommen haben, wie sie es hätten bekommen können. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was in Europa möglich wäre. Also da reden wir von wirklich nur kleinen Summen. Also Peanuts kann man sagen auf europäischer Ebene, obwohl 10 bis 15 Milliarden eigentlich keine Peanuts sind. Aber aus der europäischen Sicht, was da möglich wäre, ist das echt der Wahnsinn. Und deswegen, ich finde immer den Kommentar oder das Zitat vom CEO der Wiener Börse, von Christoph Boschan, immer so spannend, wenn er sagt, dass die Börse ein Wohlstandsverteilungssystem oder eine Wohlstandsverteilungsmaschine sein könnte. Und da stimme ich vollkommen zu, weil wenn man das alles investieren würde in die Unternehmen, du hast vorhin schon gesagt, es würde Arbeitsplätze schaffen, es würde wieder neue Übernahmen ermöglichen, es würde ein Wachstum ermöglichen, was in weiterer Folge dann den gesamten Wohlstand in der EU stärken würde. Also am Ende des Tages würde man nicht verlieren dadurch, sondern um einiges gewinnen und vielleicht wieder wettbewerbsfähiger werden im Gesamtweltblick sozusagen. Und ja, für uns ist das auf jeden Fall nach wie vor das Feuer, was dann weiterhin lodert, wenn es dann vielleicht ein bisschen eine Möglichkeit oder eine Unterstützung seitens der EU gibt, noch besser, weil dann erreicht man vielleicht noch mehr Menschen. Und wir werden auf jeden Fall nicht müde, dass wir das tagtäglich bereitreden, das Thema.
Und wir investieren ja fleißig, ne? Wir wollen ja, dass die Leute dann auch in diese Richtung kommen. Und man sieht ja auch, man könnte jetzt noch Amerika auch noch dazu ziehen als Gegenpart und könnte sagen, ja okay, aber dort investiert ja auch wirklich jeder. Oder gefühlt jeder, da gibt es auch dieses, wie heißt dieses Formular?
Das, 401k.
Ja, 401k, genau, danke. Und da investieren sie, ob sie wollen oder nicht, sage ich jetzt mal böse gesagt, weil sie schauen auf ihre Altersvorsorge und investieren einfach in die eigenen Unternehmen dadurch. Ja.
Aber was da extreme Unterschied ist, was ich finde, oder was ganz wichtig ist, ist, dass unser Sozialsystem einiges besser ist wie das in Amerika. Und wenn man das jetzt kombinieren könnte, Anlage oder sinnvolles Investieren, Vermögen aufbauen und trotzdem ein gutes Sozialsystem, ein gutes Krankensystem, Gesundheitssystem, das wäre das Nonplusultra. Und das ist meines Erachtens oder wahrscheinlich unseres Erachtens nur möglich, wenn man wirklich Geld investiert und das auch arbeiten lässt, beziehungsweise den Wohlstand stärkt, indem man eben die Unternehmen unterstützt, Arbeitsplätze schafft, Wachstum fördert. Und da bringt uns nichts höhere Steuern oder andere Sachen, sondern da bringt uns einfach mehr Investieren, mehr nach vorne denken, mehr Innovation. Und das geht halt nur mit Kapital. Und wie gesagt, eine Kapitalstruktur oder eine Investmentkultur wie in den USA wäre förderlich, wäre gut. Aber auf der anderen Seite ein Sozialsystem, das funktioniert, das kann benachteiligt, dass jeden eine gewisse Gesundheitsversorgung, eine gute Gesundheitsversorgung bietet. Das wäre natürlich wichtig. Und ich glaube, dass wir da grundsätzlich auf einem guten Weg wären, wenn wir halt einfach das Kapital anders lenken. Und erst heute habe ich gelesen, im Selektiv Newsletter, übrigens eine Empfehlung, super Inhalte, super gute Wirtschaftsnews, da habe ich gelesen, dass Österreich letztes Jahr 22 Milliarden zu viel ausgeben hat wie eingenommen. Das heißt, wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Das wissen wir ja eh schon länger, aber wenn man das irgendwie eindämmen könnte und wenn man dann, man muss es ja nicht unbedingt eindämmen, wenn es notwendig ist, aber wenn man das mehr finanziert aufgrund von mehr Wachstum, mehr Investitionen auf langfristige Sicht, dann glaube ich, dass das sicher Sinn macht. Aber du hast es leider eh schon angesprochen. Man denkt oft bei den politischen Bereichen nur von 12 bis zum Mittag sozusagen und will natürlich keine Wähler verlieren. Und das ist halt leider immer das Kernproblem bei so einer Lösung. Und deswegen EU, hoffentlich bringen die was raus, da wo wir da mitziehen müssen sozusagen, ne?
Genau, und man hätte am Ende vielleicht auch wieder mehr Geld für ein Gesundheitssystem, für ein Sozialsystem, und so würde sich eigentlich der Kreis auch wieder positiv schließen, ja.
Genau, und was noch positiv ist, uns hat eine Community Kommentar erreicht. Keine Frage diesmal, sondern ein Kommentar, und den möchte ich auf jeden Fall auch noch mit reinbringen, weil das ein super Kommentar ist. Unter das Video Vorsorge für Kinder oder Vorsorgen für Kinder hat der Holger Dr. Schuh geschrieben, dass er seit längerem für seine drei Jungs vorsorgt und aufgrund seiner Erklärungen verstehen seine Jungs schon, wie es jetzt am Kapitalmarkt funktioniert. Sind interessiert, sind neugierig und aktuell muss er sogar erklären, warum die Börsen so stark am Wert verlieren. Aber nicht, weil sie Angst haben, sondern weil sie interessiert und sie gern verstehen würden, was da so passiert. Und das finde ich richtig cool. Und jedes Monat erhalten seine Jungs 35 Euro, um diese zu investieren. Und bei Geburtstagen werden auch die Hälfte der Geldgeschenke investiert. Und das Ziel von ihm oder von ihm und seinen Kindern ist, das bis zur Volljährigkeit durchzuziehen und dann an sie zu übergeben. Und für dieses tolle Vorbild, das wollte ich einfach hervorheben, weil ich finde das richtig cool. Und das ist so eine Sache, wo man denkt, da kriege ich sogar ganz laut, wenn ich es so sage, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, das einfach zeigt, man kann den Kapitalmarkt in jungen Jahren schon den Kindern nahe bringen. Man kann es erklären, man kann die Angst auch vor solchen Situationen wie jetzt ein bisschen nehmen und gleichzeitig zeigen, wie das Kapital wächst, wie man mitverdient an den Unternehmen. Und wenn ihr auch solche Geschichten habt, dann könnt ihr die immer gern uns mitteilen, uns schicken, ob es jetzt auf Instagram ist oder auf YouTube oder per Mail. Einfach uns schicken, kommentieren, gleichzeitig auch gleich uns folgen, natürlich auf allen Bereichen, auf allen Kanälen. Und jetzt Markus, wie schaut's bei dir aus? Wie findest du diesen Kommentar? Also ich bin da voll, ja, ich finde das richtig geil.
Gleich mal eins vorweg, er macht sehr viel richtig und dafür hat er auch meinen Respekt, dass er jetzt, das ist auch etwas, was Erziehung ausmacht und was dem Kind in weiterer Folge in seinem Leben sehr viel weiterbringen wird. Was ich auch immer gern dazu sage, ist, es gibt fast keinen größeren Hebel, wie wenn du geboren wirst und dann mit 18, 19, 20 die Möglichkeit hast, aus einem Depot zu schöpfen, was deine Eltern für dich in den 18 Jahren aufgebaut haben, weil 18 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Ich meine, da kann man schon auch mit kleinen Summen etwas erreichen, um die ersten Ausgaben, die anfallen, wenn ein Kind ausziehen möchte, weiß nicht, soll es ein Auslandssemester sein, soll es die Anzahlung für eine Wohnung sein, was auch immer ist, hängt immer nach der Summe ab, oder der Führerschein oder das erste Auto, je nachdem, wo ein Auto ist, auch schon wieder schwierig, aber grundsätzlich ist es immer gut, und es gibt einfach einen Startvorteil für das Kind. Das ist ganz, ganz elementar. Und wenn es dann auch noch diese Erziehung, sage ich jetzt mal, genossen hat, mit dem Geld umzugehen, zu wissen, dann wird es wahrscheinlich auch selber so weitermachen tatsächlich. Ja, dann wird das denselben Weg einschlagen, was die Eltern bei der Geburt angefangen haben. Vielleicht bleibt das Depot auch ungerührt und das Kind übernimmt selber das Depot und macht es dann weiter. Dann hat es ja wirklich den allergrößten Hebel, weil dann kann es von der Geburt bis zur Pension einen unfassbaren langen Anlagehorizont aufweisen und das wird sich dann auch im Zinseszinseffekt wieder niederschlagen, was dann wiederum definitiv keine Altersarmut sein wird. Und das ist halt wieder das, was es eigentlich am Ende geht, ja. Und da muss aber jeder für sich auch seine Strategie dann finden. Wichtig ist nur, es zu machen. Ich habe selber angefangen vor einigen Jahren, so wie du auch, Philipp, oder auch der Matthias. Ihr habt ja auch schon über eure Depots gesprochen. Kann ich auch noch gerne ausführen. Ich glaube, wir drei sind uns ziemlich ähnlich, was das angeht. Wir schauen selber alle drei auf unsere Altersvorsorge. Bei mir ist das eigentlich sehr ähnlich. Ich habe meine Depots vorwiegend in ETFs, bin aber auch der in Assetklassen streut und auch seine Einzelaktien hat, auch Kryptowährungen, aber auch ein Freund von Gold und Silber bin. Gerade wenn man sich die jetzigen Zeiten ansieht, finde ich es immer wieder gut, gerade ein bisschen einen Gegenindikator zu haben. Mag es auch, wie es glänzt, ich sage es ehrlich, wie es ist. Es ist einer der wenigen Dinge, die man sich auch anschauen kann, wenn man es physisch hat. Aber ja, absolut toller Mann, der auf seine Kinder schaut. Kann ich ihm nur herzlich gratulieren. Warum holen wir das jetzt auch hier in die Podcast-Folge rein? Es sollte eigentlich eine Art Vorbildwirkung sein. Wir drei haben selber keine Kinder, würden es aber sicher nicht anders machen.
Ich habe tatsächlich schon ein Kinderdepot laufen für etwaige zukünftige Kinder. Das läuft mit 10 Euro bei Sunrise. Immer ganz gut. Es läuft schon seit ein paar Jahren, da sind ein paar hundert Euro drauf. Wenn es dann soweit ist, dann wird es einfach aufgestockt. Und auf diesen Kommentar nochmal kurz zurück. Es gibt von Bill Ackman, das ist ein Hedgefondsmanager aus den USA, da gibt es eine Berechnung, die hat er schon vor einigen Jahren aufgestellt, wo er eben sagt, wenn man dem Kind zur Geburt $7,000 schenken, also investieren würde, breit gestreut, also er hat glaube ich den S&P 500 genommen, dann ist er mit dem Pensionsalter, also 65, Millionär. Wenn man die Renditen so hernimmt, wie er es hergenommen hat, das waren glaube ich 8 oder 9%, auf die Laufzeit ist sehr hoch. Ich habe das einmal umgerechnet auf österreichische Verhältnisse, 10.000 Euro für Geburt des Kindes, dann ist eine halbe, dreiviertel Million auf jeden Fall drin, wenn alles so weiterläuft für die Pensionierung. Und das ist schon eine gute Summe und ich glaube, dass das für den einen oder anderen sicher ein absoluter Game-Changer wäre im Alter. Und da geht es nicht um irgendeinen Reichtum, sondern da geht es einfach darum, das, was du schon angesprochen hast, man soll eigentlich dann die Pension genießen nach über 40 Jahren harter Arbeit in vielen Fällen. Muss man es eigentlich einmal ein bisschen genießen können und das geht halt vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so gut, wenn er nur die Pension kriegt, also ganz sicher sogar, wenn man das Thema Altersarmut mit reinrechnet. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man so früh wie möglich anfängt, weil dann hat man das wenigste Risiko und muss mit nicht so hohen Summen starten.
Und auch hier gibt es Optimierungspotenzial, wenn man das von staatlicher Seite sieht, weil ein Kinderdepot hast du nicht in Österreich. Das ist ja wieder so ein Punkt, wo man sich denkt, wie kann das eigentlich sein? Wo ist hier das Problem, dass man sagt, man startet für die Vorsorge des Kindes? Oder was sagst du dazu?
Ja, ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum es das in Österreich so nicht gibt. In Deutschland gibt es ja. Wäre absolut produktiv und super, weil das Kind zahlt dann keine Steuern bis zur Volljährigkeit eigentlich oder bis zum Lehrbeginn sozusagen. Also 16 oder 18, es kommt immer ganz drauf an. Das heißt, er hat eigentlich 18 Jahre Vorsprung gegenüber uns zum Beispiel, also weit mehr wie 18 Jahre und das steuerfrei. Und das wäre halt schon ein Wahnsinn, ne? Und wenn man schon uns Reiche, wie sie immer gern so titulieren, ne, die was investieren sind reich, wenn man es schon uns nicht gönnt als Privatanleger, die einfach ihr hart verdientes Geld anlegen, dann kann man es ja wenigstens den Kindern für ihre Zukunft ermöglichen. Und deswegen, ich verstehe es absolut nicht. Da könnte schon den Saft gehen, weil es ist einfach nicht fair. Auf der einen Seite heißt es, die Kinder brauchen mehr Finanzbildung, die Kinder werden keine Pension mehr kriegen. Auf der anderen Seite will man aber nichts Einfaches lösen, einfach ein Depot steuerlich attraktiv fürs Kind bis zum 18. Lebensjahr. Ich verstehe einfach den Grund nicht, warum es nicht möglich ist. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ja, ich kann es leider nicht sein.
Es gibt einige Stellschrauben zu drehen. Ja. Aber da sind wir heute eh sehr ausführlich drauf eingegangen. Ja. Hoffen wir, dass sich das dann irgendwie in den kommenden Jahren in die richtige Richtung noch entwickelt. Weil wir haben, zumindest wir drei, haben jetzt auch noch ein bisschen länger bis zu unserer Pension. Da kann sich natürlich, muss man auch positiv erwähnen, noch viel passieren in die richtige Richtung.
Das hoffen wir. Und zurück zum Kommentar. Was meint ihr dazu? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Schreibt uns das gerne eben per Instagram, per Mail oder einfach unter irgendeinen Kommentar bei YouTube. Wir lesen eigentlich so gut wie alles. An dieser Stelle würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Sterne bewerten würdet und uns natürlich auf Instagram oder YouTube folgen würdet. So unterstützt ihr uns bei unserer tagtäglichen Arbeit. Und was sollen jetzt die Hörer und Hörerinnen mitnehmen aus unserem heutigen langen Gespräch, Markus? Ich übergebe dir jetzt einmal kurz das Wort.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Ja, wir haben viele, viele verschiedene Themen besprochen, von der EZB, die weiter ihren Zinssenkungskurs, sage ich jetzt mal, verfolgt, gleichzeitig aber parallel die Fed eben nicht, also sehr spannender Ansatz. Gleichzeitig haben wir auch über den Wohlstandsverlust eigentlich gesprochen, den viele hier in Österreich erleben mittlerweile. Also es waren ja 42% waren es, glaube ich, ja, die wirklich gesagt haben, in den letzten 5 Jahren ging es für mich bergab, ich habe weniger Geld als zuvor, sind da auch auf die Beweggründe eingegangen, wir wissen es, wir haben es besprochen, Corona, Inflation, sehr, sehr schwierige Zeiten, jetzt auch noch dann den Krieg, den hatten wir gar nicht im Thema, aber es gab einfach viele Punkte, die das Ganze beschleunigt haben und jetzt vielleicht durch die Zölle auch wieder beschleunigen könnten. Wir haben aber auch heute mal über die Pensionisten ein bisschen im Detail gesprochen, Thema Altersarmut war da auch sehr, sehr prägend, sage ich einmal. Sollte er vielleicht auch ein bisschen ein Hink auch sein dazu, zu sagen, okay, die Pension kommt eines Tages, ob die jetzt in 10, 20, 30, 40 Jahren kommt, sie kommt. Und müsste ich mir die Frage stellen, bin ich jetzt bereit? Wäre ich dafür bereit, mit meiner normalen Pension von Säule 1, die ich vom Staat bekomme, aus heutiger Sicht, mit den heutigen Parametern, würde das reichen, würde das nicht reichen oder sollte ich da eher vorsorgen? Sollte ich da noch etwas machen in Säule 2 oder auch in Säule 3 in der privaten Vorsorge? Dann haben wir auch gesprochen über das Programm von der EU. Da gibt es einige interessante Parameter, die da auf der Agenda stehen, so Spar- und Investitionsunion quasi. Das heißt, mehr ein einheitliches System zu schaffen. Grundsätzlich ein von unserer Seite aus spannender Ansatz, muss man aber erstmal abwarten, was dann wirklich am Ende auf dem Tisch liegt und wie das dann auch umgesetzt wird. Am Ende sind sehr viele Staaten, die da mitreden. Sehr unterschiedliche Lager, definitiv auch. Also muss man sich dann im Detail anschauen. Dann hatten wir aber auch sehr positive News. Das betrifft alle, die investieren möchten, die schon investieren. Wir haben wieder mit einem weiteren Broker die Steuereinfachheit erreicht. Das heißt, Trade Republic hat sich dazu entschieden jetzt oder hat es jetzt umgesetzt, wirklich die Steuerthematik anzugehen und die Steuer für den Kunden abzuführen, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wenn du jetzt Neukunde bei Trade Republic wirst, dann bist du ab sofort steuereinfach und kannst das ganze Angebot steuereinfach nutzen, bekommst auch Zinsen auf das Geld dort. Girokonto gibt es jetzt dann auch mit den IBAN. Also sehr, 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 sehr positive Nachrichten gesamt gesehen. Wenn du noch jetzt kein Depot hast und uns auch unterstützen möchtest, dann sage ich das auch gleich dazu. Wäre es eine Riesenfreude, wenn du den Link in der Podcast-Beschreibung verwenden würdest. Du wirst uns unterstützen. Wir könnten unsere Arbeit so in der Qualität, wie wir es jetzt machen, fortführen. Und das wäre uns natürlich eine ganz große Freude. So, lieber Philipp, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, kannst du es gerne noch ergänzen. Sonst war es das jetzt auch von meiner Seite.
Alles dabei, bis auf das, dass Japan ein cooles Land ist und für jeden Japan-Interessierten ein Must-Do darstellt. Das ist das Einzige, was ich zum Ergänzen habe. Ja, das war's dann.
Also abschließend, wenn es jetzt wirklich ein Interesse hat an Japan, gern geschehen. Er kann natürlich auch Finanzen verstehen, kurz eine Nachricht schreiben, wenn er irgendwelche Infos noch braucht, dann schreibe ich ihm da gerne noch den ein oder anderen kleinen Tipp dazu. So ein kleiner Reisepodcast nebenbei war das noch heute. Aber wir haben auch sehr viel über die Vergleiche gesprochen. Ich fand das auch super spannend. Und wie gesagt, für mich ist Reisen eine Investition. Ich glaube, das sehen auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch du und der Matthias sowieso, der ist auch sehr, sehr reiseintensiv, genau gleich und genau. Also so viel zu Japan noch, ja.
Ja, und das war's halt für heute wieder eigentlich. Danke, Markus, für deine Zeit. Das war echt schon long her. Also der Input von dir und ja, das war wieder mal echt spannend, sehr, sehr beflügelnd das Gespräch, weil das haben wir echt schon lange nicht mehr gehabt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das war es hier schon 2 Jahre her oder so, wo du bei mir im Podcast warst oder bei uns da. Ja, und an euch 5 Sterne da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Markus, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude und vielleicht hören wir uns ja wieder mal. Also vielleicht nicht in diesen Jahresabständen.
Passt, ciao.
Bis dahin, ciao.